Der Titel dieser Predigt lautet Berufen als Einzelne. Unser Herr Jesus Christus hat seine Jünger für die Zeit nach seiner Auferstehung auf einen zuvor genannten Berg in Galiläa bestellt. Und dort ist er ihnen dann wahrhaftig erschienen, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten, der Fürst über die Könige der Erde, der uns liebt und der uns gewaschen hat in seinem Blut von unseren Sünden und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. So steht es in Offenbarung 1, die Versen 5 bis 6 und zwar Elberfelder 1905 Version. Und eben dort auf jenem Berg hat er ihnen unter anderem gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so berichtet das Wort Gottes über die 11 Jünger dort, dass sie sich vor dem auferstandenen Herrn anbetend niedergeworfen haben. Aber dann folgt eine Einschränkung und wir erfahren, etliche aber zweifelten. Und da sitzen nun wir hier vor dieser Bemerkung des Wortes Gottes und müssen realisieren, wie es demnächst auch kommt, auf dich und auf mich persönlich wird es ankommen. Und auch wenn der Leib Christi eine unvergleichlich innige Gemeinschaft bildet, es kommt trotzdem immer auf den Einzelnen an. Das scheint nun aktueller denn je. Wie stehen denn wir, du und ich, als einzelne Gotteskinder, in der heutigen Zeit vor diesem Ewigkeitswort des auferstandenen Sohnes Gottes, der zur Rechten des Vaters ist, wenn er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wo wir doch tagtäglich bombardiert werden mit gezielt gefilterten Informationen, die uns nicht angetan scheinen, diese Wahrheit des Gotteswortes zu unterstreichen. Die Schrift kann aber nicht gebrochen werden und niemand von uns würde das ja wollen. Ganz im Gegenteil, in jeder von uns sehnt sich doch nach der uns vorschwebenden Änderung der gesamten Lage, so wie wir sie als an Christus Glaubende erhoffen. Nur, was uns der Herr mit seinem Wort hier ja nicht sagt, ist, dass in Kürze alles gut werden wird. Sein Wort verspricht uns nicht eine heile Welt an der nächsten Straßenbiegung. Auch befriedigt sein Wort nicht irgendeinen leichtsinnigen Optimismus. Und unser Herr versichert uns absolut nirgends, dass unsere Nöte in dieser Welt von vorübergehender Natur sein werden, weil das Böse und die Sünde in absehbarer Zeit überwunden und verschwunden sind. Oh nein, die Bibel sagt sogar das genaue Gegenteil. Nirgends huldigt sie dem falschen Humanismus und Idealismus, so wie das alles in friedlicheren Zeiten der vergangenen Jahrhunderte mit aufgekommen ist. Auch der leichtfertige Fortschrittsglaube der letzten Jahre mitsamt seiner Oberflächlichkeit schwindet in unseren Tagen längst offensichtlich dahin. Und an uns selber geschieht derzeit deutlich das Gegenteil eines humanen Umgangs von Seiten der Obrigkeit. Wenn wir uns dazu ein Wort aus dem zweiten Petrusbrief vor Augen führen, dann geht aus seinen 5 Versen auch nicht hervor, dass sich die irdischen Verhältnisse bessern, aber dass die standhaften Zeugen Jesu dank seiner Kraft einzeln hindurch gerettet werden. Und da steht im zweiten Kapitel, wenn er, nämlich Gott, die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihrem gesetzlosen Werken, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Dieser Text gibt ausreichend Anlass, unsere eigene Haltung in dieser Zeit und in der zu erwartenden nahen Zukunft gezielt zu überdenken. Der Apostel führt hier im Heiligen Geist, scheinbar wie nebenbei, zwei Beispiele an, zwei Namen, zwei einzelne, nämlich Noah und Lot. Und genau damit vermittelt uns das Wort Gottes eine unschätzbare Anleitung für unser persönliches, künftiges Verhalten als die Seinen in der neuen Unnormalität dieser Welt, die uns zweifellos ereilen wird, zumal unser Herr uns die Sache sogar zwiefach mitteilt, in Matthäus 24 wie in Lukas 17. Da steht im Matthäus-Evangelium, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und die Parallelstelle in Lukas 17 hebt dann noch den Gerichtsfaktor hervor, wenn sie von den Tagen des Menschensohnes spricht. Dort steht, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es in den Tagen des Menschensohnes sein. Ja, wie ging es denn zu in den Tagen Noahs? Und wie ging es denn zu in den Tagen eines Lot? Dazu hat sich jeder von uns sicher längst eine entsprechende Meinung gebildet anhand der einschlägigen Informationen aus Gottes Wort. Das aber gibt uns nicht nur zu denken in dem Weltgeschehen, in das wir seit geraumer Zeit hineinmanövriert werden, sondern wir erkennen in der gesamten Bibel, wie auch in der anschließenden Kirchengeschichte, dass mit jeder zahlenmäßigen Abnahme der rechtschaffenen Gläubigen gleichzeitig die Verantwortung des Einzelnen zugenommen hat, woraus sich folgende logische Formel ergibt: Je kleiner unsere Zahl, desto mehr zählt dann der Einzelne. Das ist eine bis heute allgemein gültige Regel, denn die hat nicht erst für uns besondere Bedeutung, sondern so war es schon immer in all den nahezu 2000 vergangenen Jahren. Und jetzt wird das Tag für Tag immer deutlicher. Inmitten dieser diabolischen Vernebelung, die uns umgibt und die zu der momentanen globalen Verwirrung führt. Und deshalb weist unser Text recht anschaulich hin auf jene zwei Männer, von denen jeder eine herausragende Stellung in der alten Welt einnimmt, nämlich Noah und auch Lot. Der Name des einen erinnert sofort und unauslöschlich an die schrecklichen Jahrhunderte vor der Sintflut. Und wie anschaulich wird uns deshalb im ersten Buch Mose der Abfall der Menschheit von Gott samt ihrem lasterhaften Leben geschildert. Hoffnungslos geworden war die Gesamtsituation der Welt in Noahs Tagen. Nahezu die ganze Menschheit hatte sich so weit von Gott entfernt, dass sein Wort vermerkt, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Lassen wir als die heutigen Erdbewohner das eine Wort noch einmal gezielt auf uns wirken: Alles Trachten der Gedanken der menschlichen Herzen war allezeit nur böse. So absolut grenzenlos war die Verderbnis, dass Gott mit dem Gericht der Sintflut antwortete. Und deshalb ist es gerade für uns besonders lehrreich, dabei das Verhalten eines einzelnen Mannes Gottes zu studieren, der sich tagtäglich auseinandersetzen musste mit diesen furchtbaren Zuständen. Noah hatte diese Bosheit immerhin fast 600 Jahre miterlebt, bevor die Wasser der Sintflut die Erdbewohner liquidiert haben. Im 600. Lebensjahr Noahs, so lesen wir, exakt am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Mehr als die letzten 100 Jahre davor war Noah als Prediger der Gerechtigkeit und als Erbauer der Arche dem verstärkten Spott der Ungläubigen von Dämonen beeinflussten und von ihnen durchseuchten Welt ausgesetzt gewesen. Das war seine Situation. Und so eine Zeit kommt wieder. Ein Horrorszenario. Indem aber der Herr seine Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen weiß, die Ungerechten aber zu behalten zum Tag des Gerichts. Und wenn auch damals schon die Finsternis es nicht begriffen hat, auf uns wirkt Gottes Urteil über Noah wie ein leuchtend heller Lichtstrahl inmitten der globalen Dunkelheit, als da steht, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott, so in 1. Mose 6, 8 und 9. Wenden wir uns damit nun dem zweiten Mann zu, von dem der Brief des Petrus berichtet. Ebenfalls als einem Einzelnen in einer ebenfalls total verderbten Welt. Und was dabei besonders auffällt, ist das milde Urteil des Wortes Gottes über ihn. Wir alle haben ja sicher mehrmals die Kapitel 13 und 19 gelesen im ersten Buch Mose und wir wären alle kaum geneigt, diesen Mann als gerecht zu bezeichnen, der um seines Vorteils willen die fruchtbare Jordanebene gewählt hat zu seinem Wohnort, wiewohl er dort einen schrecklichen Sittenverfall vorgefunden hat, in einer totalen Abkehr von Gott. Er hat trotz dieser Erkenntnis Sodom zu seinem Wohnort gemacht. Aber Gottes Wort erwähnt hier an dieser Stelle nahezu nichts über seine sündige Torheit, die ihn veranlasst hat zu diesem Schritt. Nein, wir werden hier gezielt auf sein Einzelwesen hingewiesen in der sündigen Stadt. Und das hat für uns heute eine ganz besondere Bedeutung. Speziell wir im Laodicea-Zeitalter werden folgendermaßen informiert, während Gott den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Und nun wird es in der Folge für uns darum gehen, dass wir Verständnis gewinnen für die beiden Grundsätze, die uns Gottes Wort hier vor Augen führt. Eines tritt jedenfalls ganz klar hervor, dass das Leben des einzelnen Gläubigen in einer gottlosen Umgebung immer eine ernsthafte Prüfung darstellt. Denn bis heute war die Existenz einer christlichen Minderheit niemals leicht in der Welt. Und an dieser Stelle, bevor wir im eigentlichen Thema voranschreiten, sei eine zwar unpopuläre, aber biblisch wesentliche Wahrheit eingefügt. Das Gläubigsein an Christus war und ist auf Erden allemal mit Leid und mit Tod verbunden. Das ist eine unangenehme, eine ungeliebte, eine weithin verschwiegene Tatsache im jetzigen Ausklang unseres jahrzehntelangen Wohlstandschristentums. Nichtsdestotrotz verschweigen uns aber die Lehrbriefe das nicht, vor allem die des Paulus. Wir, die wir das Leben empfangen haben, das ewige Leben, das Leben des Christus, wir lesen in 1. Korinther 4,9 von den Gesandten des Herrn, dass sie gleichsam zum Tod bestimmt sind. In Kapitel 15, 31 teilt uns Paulus dann mit, ich sterbe täglich. Und in 2. Korinther 4,11 schreibt er, denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Ob unangenehm oder nicht, wir müssen akzeptieren, dass wir im neuen Leben immer mit dem Tod zu tun haben. Innerlich und äußerlich, täglich, stündlich. So erging es allen Generationen vor uns und wir werden auch körperlich nicht davor gefeit sein, wenn die Zeit dafür erfüllt ist. Durch religiösen Einfluss wie den Islam oder durch politische Machthaber. Ja, wir werden als für Christus Abgesonderte von dem Tier aus dem Völkermeer überwunden werden, sofern wir noch persönlich auf Erden weilen dann. Da steht in Offenbarung 13,7, und es ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und 8 Verse weiter, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und in Offenbarung 2024 steht die uns allen bekannte Tatsache. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Soweit der Offenbarungstext. Seien wir uns also dessen bewusst, dass wir, die wir durch Christus im ewigen Leben stehen, hier auf Erden moribundi sind, irdisch stets vor dem Tod stehende. Und das im neuen Leben, als Mitgekreuzigte, als Erlöste Jesu und als Geliebte Gottes. Wir wollen nicht versuchen und wir sollten auch nicht versuchen, das zu ignorieren. Unser Herr Jesus verhehlt uns das ja nicht. Er sagt in Offenbarung 2, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und nach diesen durchaus sehr ernsten Betrachtungen zurück zu unserem ernsten ersten Thema. Erinnern wir uns noch einmal an den Beginn des Eingangswortes aus dem 2. Petrusbrief. Wenn er, nämlich Gott, die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit als Achten mit 7 anderen, bewahrte. Und dazu musste schon Petrus in seinem ersten Brief im 3. Kapitel betonen, es wurden wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet durchs Wasser. Sehen wir den Gegensatz, der uns damit gezeigt wird. Die ganze Welt war gottlos, bis auf jene 8 Menschen. Niemand sonst wollte seine Gesinnung ändern. Niemand sonst wollte in die Arche. Es herrschte eine unvorstellbare Gottlosigkeit in der Welt. Ähnlich die Situation in Sodom und Gomorra. Denken wir nur an Abrahams ergreifende Bitte an Gott: Willst du den Ort nicht verschonen? Um 50 Gerechter willen, die da drinnen wären? Und Gott sagte: Ich will. Und nachdem Abraham die Zahl stufenweise verringert hat bis auf 10, sagt der gnädige Gott immer noch: Ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Aber schließlich sind Lot und die Glieder seiner Familie die einzigen gewesen, die herausgerettet wurden. Sie waren die einzigen, die das Zeugnis aufrecht gehalten haben, die einzigen, die versuchten, ein gerechtes Leben zu führen, während alle anderen Bewohner der Städte nur gottlos waren und ungerecht. In seinem ersten Brief schreibt Petrus: Wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Und aus gutem Grund wollen wir uns deshalb jetzt nicht mit dem, was den Lot sonst noch ausmachte, befassen, sondern prinzipiell fürs Erste für uns festhalten, ein Glied der an Christus gläubigen Minderheit zu sein, bringt in jedem Fall ernsthafte Bewährungsproben mit sich. Auch für die noch Wankelmütigen, die sich hoffentlich bald rechtzeitig besinnen werden auf die Fußtapfen Jesu, in die unsere Tritte gesenkt werden sollen auf unsere Bitte hin. Und würden wir jetzt im 19. Jahrhundert leben, dann würden wir in unseren Breiten dieses Problem nicht so ernst nehmen, weil damals der christliche Glaube sozusagen als volkstümlich galt. Es gehörte zum Beispiel zum guten Ton, konsequent die Sonntagsgottesdienste zu besuchen. Und damals war es nicht schwer, fromm zu sein oder zu gelten. Schwer? Und umso schwerer wird es aber immer dann, wenn du dich in jener kleinen Minderheit befindest, wie es die christozentrischen Gläubigen jetzt immer intensiver zu spüren bekommen von der hochkommenden Christenheit ohne Christus. Es ist heute schon kein Kinderspiel, wenn Einzelne oder einige wenige in einem Betrieb Jesus treu nachfolgen wollen, in einer Klinik oder auch in einer lauen Gemeinde christlicher Prägung, weil die Mehrheit dort ja nur das Ihre sucht. Nicht wahr? Ja, und dort, wo ein einzelnes Familienmitglied dem Herrn Jesus konsequent nachfolgen will, dort wird es oft noch weit schwerer und unangenehmer. Und das ist traurig. Wollen wir alle doch schon rein instinktiv nicht aus dem Rahmen fallen, wollen nicht als Außenseiter gelten, als Sonderling, oder? Und wie viel einfacher ist es da, mit dem Strom zu schwimmen. Aber was sagt unser Herr dazu? Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Aber durch die enge Pforte kommt immer nur der Einzelne und nicht die Menge. Ja, freilich, es werden viele in den christlichen Gemeinschaften sein, die eigentlich nicht so wollen, wie die große Masse will, aber reißt nicht die meisten schon die bloße Existenz der Menge mit? Man scheut sich doch, allein dazustehen. Und so steht dann der wahrhaft Gläubige, der nur vom Herrn Jesus Abhängige, in seiner in Christus gesegneten Einfalt, nicht nur einer Überzahl in der Welt gegenüber, sondern heute auch allzu obrigkeitsaffinen Christen und andersgesinnten Minderheiten. Und das alles bringt mannigfaltige und oft schwere Prüfungen mit sich. Und so hat besonders Noah seinerzeit bitteren Hohn und Spott ertragen müssen. Aus allen Schichten jener diabolisierten Weltgemeinschaft und auch Lot und seiner Familie ist es nicht besser gegangen. Ja, und wer hat mehr Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet als der, der die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat und als der wahrhaftig einzig eine in unsere verlorene Welt gekommen ist, unser Herr in seinen schweren Erdentagen. Und deshalb sagt uns ja der Hebräerbrief, achtet doch auf ihn, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Kinder, in dem Maß, wie wir wahre Christen sind, werden wir das Gleiche am eigenen Leib erfahren. Die Welt, sie wird uns ablehnen. Und die Methoden, mit denen sie uns das spüren lässt, die sind zahllos. Oft bleibt es vorerst nur bei einer stummen Ablehnung. Man verhält sich kühl und reserviert uns gegenüber. Aber sehr bald schlägt es dann plötzlich um in recht aktive Formen. Und das scheut ein empfindsamer Mensch wie wir, der weiß, dass er an die Wahrheit glaubt. Nur, wer von uns will gerne eine Zielscheibe sein für Hohn und Spott und Schmähung? Aber der von den beherrschenden Mächten gelenkten Welt ist seit jeher daran gelegen, die wenigen, die noch eintreten für die Sache Jesu Christi, anzugreifen und ihnen das Leben und ihre Stellung hier zu erschweren. Wiewohl, und auch das ist eine geistliche Regel, die uns ermutigen sollte, das Zeugnis eines Christen, insofern ihn der Heilige Geist treibt, das lässt einen Nichtgläubigen nie wieder los. Wie immer er auch darauf reagiert, der Haken sitzt. Aber wie viele weichen dann doch feige zurück in mancher Prüfung ihres Glaubenslebens, etliche sofort, manche sogar noch nach vielen Jahren in christlicher Gemeinschaft. Und der Apostel Petrus musste dazu im letzten Vers unseres zweiten Kapitels schreiben, dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obwohl sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Und damit ist gesagt, dass nicht jedes Bekenntnis zum Christentum notwendigerweise ein Bekenntnis zur Wahrheit ist. Denn in ruhigen Zeiten, da behaupten viele, dass sie an das Evangelium glauben, aber in Zeiten der Anfechtung fallen alle nicht wiedergeborenen Christen wieder ab. Sie haben sich ja nie wirklich geändert. Der Hund war immer Hund und jede Sau wird sich, auch wenn sie einmal gewaschen wurde, wieder neu im Kot wälzen. Und so ist eine Zeit wie die jetzige im Begriff, uns zu sichten. Und schon liegt der Beweis für das zuletzt zitierte Wort des Apostels offensichtlich auf der Hand. Denn wer nicht in einer echten Verbindung mit Christus lebt, der verliert recht bald den letzten Halt. Und wer nicht in der Abhängigkeit vom Herrn, das heißt im notwendigen Glauben an ihn verwurzelt ist, der wird keine Verfolgung durchstehen. Dazu zitieren alle drei synoptischen Evangelisten das Gleichnis vom Sämann, der ausgegangen ist, um zu säen. Und das gesäte Wort wird ja von vielen mit Freuden aufgenommen, aber sie haben keine Wurzel in sich und so verdorrt die im Herzen aufgegangene Saat in Zeiten der Prüfung und Verfolgung. Und damit hat das Evangelium von Christus zwar viele Menschen in den Gemeinden zweifellos eine Wirkung, einen guten Einfluss, aber der Beweis wahrer Gotteskindschaft, der wird erst durch Standhaftigkeit erbracht. Immer dann, wenn die Welt und die Umstände und die Politik oder auch die Familie sich bemüht, uns davon abzubringen. Denn wer glaubt, der flieht nicht, steht in Jesaja 28, 16. Dieses Wort ist eine Gabe Gottes, eine wahre Verheißung für die Rechtschaffenen. Nicht eine Vorschrift, sondern eine Tatsache. Wer glaubt, wer wirklich an Christus glaubt, der flieht nicht, er kann nicht fliehen. Und die Lehrbriefe sprechen da eine klare Sprache. Sowohl Paulus als auch Jakobus und Petrus betonen die Wichtigkeit all der Bedrängnisse, die auf uns zukommen, weil diese Bedrängnisse Ausharren bewirken, Standhaftigkeit und Bewährung vor Gott. Paulus schreibt in Römer 5, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Mit den Bedrängnissen, mit den Trübsalen, sind aber nicht nur die vielfältigen Bedrohungen unseres Lebens gemeint, sondern in besonderer Weise all das Schwere, was als Verfolgung und Schmach um Jesu Willen das neue Leben ersticken will in uns. Aber all diese Bedrängnisse, die tangieren uns von innen und von außen. Übermenschliche, dämonische Mächte stehen hinter diesen Bedrohungen, die unser Leben mit unserem Herrn auslöschen sollen. Und das erlebt ja jeder von uns auf mannigfaltige Weise. Aber Jakobus lässt da besonders aufhorchen, wenn er schreibt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und deshalb spricht dann auch der erste Brief des Petrus vom Endziel des bewährten Glaubens, wenn er die Rettung unserer Seelen durch mancherlei Anfechtungen hindurch betont. Und er schreibt im ersten Kapitel, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Die Sache ist ernst. Schon jetzt muss die allenthalben noch vorhandene christliche Show dem Fegen der Tenne durch den Herrn Platz machen. Und all unser angesammeltes Heu, alles Stroh und alle Stoppeln werden unser schwerwiegender Ballast immer hinderlicher. Wir hatten doch schon bisher im gesamten Neuen Testament nirgends einen leichtfertigen Optimismus vorgefunden. Und deshalb finden wir auch keine verschwommene allgemeine Oberflächlichkeit im Wort Gottes, nicht wahr? Aber warum leben denn dann viele so? Warum sind viele so lange Zeit im Seichten geblieben, außer den ganz schweren Sündern und den besonders schwer Leidenden, die wirklich froh und frei wurden im Sohn Gottes? Die Botschaft des Neuen Testaments bereitet uns doch durch die Bank auf den Kampf vor, der uns verordnet ist, und nicht aufs gefahrlose Wohlleben. Sie will uns vielmehr befähigen, das Wesen des uns bevorstehenden Konflikts zu verstehen. Sie will uns wappnen. Der Welt ist es immer wieder gelungen, dass wir den uns verordneten Kampf aus den Augen verloren haben. Das Neue Testament stellt deshalb die Welt nicht nur als einen allgemein gefährlichen Ort dar, sondern Gottes Wort betont ausdrücklich, dass die Welt für die Gläubigen hochgefährlich ist. Aber die meisten heutigen Christen haben leider nie den Ernst und die Aktualität begriffen, die dem folgenden Wort zugrunde liegt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt am Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Du, dieses Wort ist seit Anfang an permanent aktiv wirksam an uns. Seit dem Moment, in dem wir eingegliedert worden sind in den Leib Christi, vergeht kein Tag und keine Stunde, an dem dieses Gericht nicht wirkt an unseren Seelen, zu unserem Heil. Wer das nicht merkt oder nicht mehr merkt, der muss sich ernsthafte Sorgen machen, ob seinem geistlichen Leben. Da geschieht doch eine dauernde Sichtung und Prüfung und Korrektur an uns und anderen Gotteskindern, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Fahrzeug und so weiter. Ein eifernder Gott, ein eifernder Geist ist immer zu wachsam tätig an uns. Bemerken wir das denn nicht mehr? Wie wollen wir denn dann in den uns vor uns liegenden Kampf gehen? Denn immerzu streiten doch die Mächte dieser Welt oder hinter dieser Welt gegen uns und versuchen uns von Gott zu trennen. Und nicht zuletzt sind sie es, die diese Welt für uns zu einem gefahrvollen Ort machen. Wovon wir hier reden? Vom System dieser Welt, von ihren Lügen, von ihren Drohungen und von ihren Lockangeboten. Die Schrift aber sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Der Kampf wird in nächster Zeit heiß werden. So heiß, dass selbst manchen Gläubigen die Hoffnung schwinden wird, wenn ihnen die alte Versuchung zu stark werden wird, dass sie immer wieder eher der Welt das Ohr leihen als dem Wort Gottes. Denk nur an die so enorm reduzierte Schar des Gideon und sei auf der Hut, wache und bete, ja, du, als Einzelner, als Einzelne. Denn die wahre Truppe der im Kampf stehenden Gemeinde auf Erden, die besteht aus lauter wachsamen Einzelkämpfern. Das Wort Gottes hat viel zu sagen zu diesem Thema. Da steht im 1. Könige, es ist ein Zitat aus dem Gebet Salomos, so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und vergib und greife ein und gib jedem Einzelnen entsprechend allen seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst, denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder. In Matthäus 16 sagt der Herr zu seinen Jüngern, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. In Offenbarung 2 steht im Sendschreiben die Gemeinde zu Thyatira, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. In Jesaja 51 steht in Bezug auf den Vater der Gläubigen, seht auf Abraham, euren Vater und auf Sarah, die euch geboren hat, denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet. Und Römer 12,3 steht, und da betont der Apostel Paulus das Maß, das jeder von uns als Einzelner erhalten hat, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und in Epheser 4 schreibt er, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und im 1. Korintherbrief, doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Und so war es bei Noah zu seinen Zeiten. Im 1. Petrusbrief steht dann noch, dass uns Petrus warnt, dass wir als Einzelne gerichtet werden. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Nun aber noch einmal zurück zum Wort des Herrn. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und da fragt sich doch mancher, Wie kann man von Jesu Allmacht reden, wenn doch das Böse derart überhand nimmt, wie es bisher geschehen ist und wie es sich heute ausbreitet? Wie kann man da noch an Gottes Herrschaft glauben? Nun, was sagt der abschließende Vers im 2. Petrusbrief, was den Mann Lot betroffen hat, im Kapitel 2, der Vers 9? Dort steht: So weist der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Und daraus erhält fürs Erste, dass Gott das Böse offensichtlich erlaubt. Das ist vielen unverständlich und es ist auch ein großes Geheimnis. Aber das war Gottes Lehre in der Tat, dass Gott in seiner unausforschlichen Weisheit beschlossen hat, das Böse zuzulassen. Wir selber wären übrigens sonst auch nicht hier. Ohne die göttliche Zulassung wäre das Böse erst gar nicht entstanden. Und es ist zwecklos, das hinterfragen zu wollen. Es wäre ja doch wieder nur unsere Bosheit, die solch eine Frage stellt, warum ein heiliger und allmächtiger Gott so handelt. Es hat kein Christ das Recht zu behaupten, dass er selber Gottes Ratschluss und Gottes Gedanken erschöpfend kennen und verstehen würde. Versteigen wir uns nur nicht dazu. Jeder Mensch ist Lügner und allein Gott ist wahrhaftig. Und das Problem des Bösen ist eben da und es bleibt für uns ein Geheimnis. Wir verstehen den Ursprung des Bösen nicht. Wir sehen nur, dass Gott das Böse erlaubt haben muss. Was ist sonst mit Luzifer und allen Engeln, die ihm nachgefolgt sind? Nein, wir wissen nicht, warum der heilige große Gott das Böse zu seinem Zweck einbrechen hat lassen in seine vollkommene Schöpfung. Wir können nur anerkennen, was wir sehen. Gott hat das Böse erlaubt. Er hat es zugelassen. Aber die Schrift selber sagt zum Problem des Bösen, dass Gott, wenn er es auch gestattet, so lässt er dem Bösen doch nicht freien Lauf. Er hält es vielmehr in Grenzen. Und wir alle erkennen ja das Buch Hiob als einen typischen Beweis dafür, nicht wahr? Kommen wir damit zur Obrigkeit, zu den Regierungen, deren Maßnahmen uns zurzeit wohl allen suspekt sind. Aber gäbe es nicht die von Gott verordneten staatlichen Gewalten und deren Gerichtsbarkeit, dann hätte sich die gesamte Menschheit schon längst selber vernichtet und wir säßen heute nicht hier. Es gäbe uns schlichtweg nicht. Denken wir andererseits an die geistlichen Erweckungszeiten oder an die Jahre nach besonders langen Kriegszeiten. Im ersten Fall belebt Gott sein Werk geistlich neu und so wird dem Bösen Einhalt geboten. Im zweiten, im Nachkriegsfall, herrscht wieder Bescheidenheit und viel Solidarität unter den Menschen, so wie in den 50er Jahren hier bei uns. Aber nach gar nicht langer Zeit wenden sich die Menschen immer wieder von Gott ab und von ihrer bescheidenen Lebensweise auch. Und ein Volk nach dem anderen fällt zurück in tiefe Gottlosigkeit, in Sittenverderbnis. Und oft entsteht dann eine Diktatur und das Volk des Landes treibt wieder degenerierend seinem Untergang entgegen. Und dazu bildet der Text mit Noah und der Sintflut das wohl anschaulichste Beispiel. Gott hatte ja eine vollkommene Welt geschaffen, aber der Mensch fiel in Sünde. Und die breitete sich aus, Schritt für Schritt, und entwickelte sich bis zu dem Zustand, dass Gott sagen musste, die Bosheit des Menschen ist groß auf der Erde, und alles Trachten der Gedanken seines Herzens ist allezeit nur böse. Und so erreicht das Böse dann ein Maß, dem Gott nur mehr mit Gericht begegnen kann. Und so macht er ihm dann ein Ende in seinem Zorn. Nur Noah blieb verschont mit seiner Familie. Und dann fängt Gott wieder neu an mit dem Menschen. Aber es dauert nicht lange und wir sind bei Sodom und Gomorra. Und was sollen wir weiter sagen? Vielleicht etwas über die lange Geschichte Israels? Lest dazu beispielsweise das Buch der Richter. Der letzte Satz heißt dort: Jeder tat, was er wollte. Das sind die letzten Worte. Und damit sind wir aber natürlich nicht fertig. Vergleichen wir die Geschichte des christlichen Zeitalters damit. Ja, was wäre denn da anders? Wo ist denn jetzt die einst so große, geistesmächtige Kirche von Nordafrika? Was ist denn geworden aus den Gemeinden in der ehemaligen Landschaft Asien, an die die Sendschreiben gingen? Wo sind denn die Galater? Was ist geworden aus der römischen Gemeinde, an die Paulus schrieb? Und nicht Nero hat sie ausmerzen können. Nicht Konstantin hätte die Ostkirche verderben können als Staatskirche, wenn nicht das Böse zu all den einzelnen Christen vorgedrungen wäre. Was ist nur geworden? Wie ist es denn bei uns hier herinnen? Wie ist denn die Einstellung? Wie hoch fliegen denn die Gedanken? Und was wird geworden sein in 2, 3 Generationen aus all den heute noch christozentrischen Gemeinschaften? Es gibt einen geistlichen Abfall, der nicht mehr gebessert werden kann, auch nicht mehr durch eine Erweckung. Das beweist die gesamte europäische Gemeindegeschichte seit den letzten 150 Jahren. Und wir wissen alle, wer schuld ist daran. Der Einzelne. Jeder Einzelne für sich. Ja, man hat nach Zahlen gestrebt. Man hat uns oft gefragt, bist du gläubig? Wie heißt denn deine Gemeinde und wie viele seid ihr denn? Ja, wir sind 200. Das war eine befriedigende Zahl und Antwort. Aber das führte zu einer unumkehrbaren Abfallgesellschaft, sobald der entsprechende Sauerteig tief genug eingedrungen war. Und nur der Einzelne hätte auf seinen Knien mit seiner Bibel seinen eigenen Abfall verhindern können, mit Gottes Hilfe, nur der Einzelne. Maximal vielleicht 2 Einzelne, 3 Einzelne, denen der Herr zugesagt hat, dass er unter ihnen sein will. Und auch dann noch wären sie nur als Einzelne standfest geblieben in ihm. Was lehrt uns die Kirchen und auch die Gemeindegeschichte? Dazu Jesu Wort noch einmal als Wiederholung. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Es ist und bleibt aktuell, dass das Gericht Gottes angefangen hat an seinem Haus, an uns. Jetzt ist die Zeit, wo es wirkt. Und wir wissen voneinander nicht, was der andere jetzt denkt. Aber der Herr weiß es. Und da steht vor unserem heutigen Text mit Noah und Lot im 2. Petrusbrief folgender Vers. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Zum Gericht steht hier. Wir sehen, das Gericht fängt immer zu am Haus Gottes an. Es fängt immer dort an. Es ist immer am Wirken, am Einzelnen und an dir und an mir. Das ist die Lehre der Bibel. Nicht nur die Engel, sondern jeder Mensch wird für seine Sünde bestraft. Nicht selten unmittelbar, nachdem er sie begangen hat und auch weiterhin. Und nach einem unbußfertigen Leben befindet er sich dann an einem Ort der Qual bis zu dem Tag des großen Endgerichts. Und das ist furchtbar. Und das ist erschreckend. Und das macht unser Leben zu einer überaus ernsten Angelegenheit. Darüber lässt Gottes Wort ja keinen Zweifel aufkommen. Und schau, damit werden die oberflächlichen Evangelisationsmethoden, wie sie heute gang und gäbe sind, zu einer Verleugnung des neutestamentlichen Evangeliums. Und im schlimmsten Fall arbeiten wir dann selber mit in einer geistlichen Abtreibungsklinik. Und das war uns auch immer bewusst, jedem Einzelnen. Aber im Kollektiv, da macht ja jeder betriebsblind mit bei solch einem Verbrechen an der Menschheit. Das Blut der Gottlosen und der Abgefallenen wird aber von dir und mir als Einzelnen gefordert werden, wenn und weil wir sie nicht gewarnt, sondern eingelullt haben. Nicht von den Kirchen, nicht von den Gemeinden wird es gefordert werden, sondern von uns als Einzelne. Ein Noah, der geht diesbezüglich frei aus. Nicht wahr? Aber heute verspricht man weiterhin den Menschen, komm zu Jesus, dann geht es dir gut. Er löst deine Probleme und Wehwehchen. Aber von Sünde und von Gesetzlosigkeit, das ist das von Gott unabhängige Leben, das ist dem eifernden Gott ein Gräuel, keine Rede. Vom mitgekreuzigt sein, weil der Mensch nicht als Sünder mehr leben darf vor Gott, sondern nur in jeder Hinsicht in Christus das ewige Leben haben soll, das ist der Befehl Gottes, das ewige Leben. Da ist keine Rede davon heutzutage in den christlichen Abtreibungsgemeinden. Aber schauen wir nicht auf die anderen. Was lehrt denn unser Wandel? Was ist denn zu sehen an uns Einzelnen? Gottes Wort sagt in Titus 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Und genau das will aus Gottes Gnade und nur aus Gottes Gnade allein gelebt sein von mir und von dir. Denn das Reich Gottes besteht ja nicht in Worten, sondern in Kraft, steht in 1. Korinther 4. Überzeugend gelingt das nur den Einzelnen, die vom Geist Gottes im Leib Christi zu einer Einheit zusammengefügt sind, je nach der Leistungsfähigkeit des einzelnen Gliedes. Seit Corona da ist, was immer man dafür halten mag, jedenfalls fällt auf, jetzt geistert etwas Spaltendes durch die geistlichen Gemeinschaften, eine interne Uneinigkeit, es bröckelt mehr und mehr im Kollektiv, und das verdeutlicht Jesu Vorhersage in Matthäus 24. Ja, die Welt kann und wird jedem Einzelnen von uns noch vielerlei antun in der nächsten Zeit, aber Gott wird nicht zulassen, dass sie uns in einem wesentlichen Sinn schadet, wenn und weil wir Christus angehören und in ihm bleiben. Aber es kommt auf dich und auf mich als Einzelnen an, wenn es angefangen hat, zuzugehen wie in den Tagen Noahs. Und der Herr weiß dich und mich aus allem zu erretten, indem er uns von der Macht und Beflegung der Sünde befreit und uns mitten in schwersten Prüfungen seiner Freude vergewissert und uns seinen Frieden schenkt. So wie er für uns gebeten hat zum Vater in Johannes 17. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Hören wir ein Gebet Asafs aus dem 74. Psalm, seinen Schrei zum Herrn in seiner schweren Zeit. Gedenke daran, Herr, wie der Feind dich schmäht und wie ein schändliches Volk deinen Namen lästert. Gib die Seele deiner Turteltaube nicht dem Raubtier preis und vergiss das Leben deiner Elenden nicht für immer. Schau hin auf den Bund, denn die Schlupfwinkel des Landes sind voll Räuberhöhlen. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davongehen, sondern lass die Elenden und Armen deinen Namen preisen. Steh auf, o Gott, führe deine Sache hinaus. Gedenke an die Schmach, die dir täglich von dem Schändlichen widerfährt. Vergiss nicht das Schrei deiner Widersacher, den Lärm deiner Feinde, der ständig emporsteigt. Kinder, seit den letzten Tagen stellt sich die Frage, wie lange noch unsere Versammlung in dieser Form und Menge von der Obrigkeit gestattet sein wird. Darum kommt es jetzt auf dich an. Sei dir bewusst, wozu du berufen bist. Es ist keine Zeit mehr, die Hände in den Schoß zu legen. Jetzt bist du gefragt, persönlich, als Einzelner, als Einzelne, der den anderen Einzelnen dient, auf Christus hin, in jeder Weise. In Römer 13 steht, und dies sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Ja, die ständigen Einschränkungen von oben werden weitergehen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden, sagt uns Matthäus 24 im Vers 12 bis 13. Unser Herr wird jeden Einzelnen in der schweren Zeit durchbringen. Er wird uns nicht verlassen. Ja, er selber verheißt seinen Getreuen in dem ganzen Trubel, der uns noch hier umgeben wird, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Amen. Amen.